Deutschlandfunk, Corso. Kunst und Pop.
Mit Paulus Müller. Hallo. Ich hoffe, Sie haben Ihre virtuelle Kreditkarte aufgeladen. Wir gehen heute nämlich shoppen bei Gucci, Prada und Louis Vuitton, allerdings eben virtuell im Metaverse. Und ich sag Ihnen, das wird teuer. Außerdem im Theaterstück Klimamonologe, das heute in Berlin Premiere hat, kommen Betroffene der Klimakrise aus aller Welt zu Wort. Wir sprechen drüber. Und in Sachen Pop sind wir heute skandinavisch unterwegs. Gleich noch Island, jetzt Dänemark. Das Duo Between Mermaids and Me kommt aus Aarhus. Elektronische Musik, in der unfassbar viel mit kleinen Sounds passiert. Fast wie Störgeräusche manchmal. Deswegen auch Glitch-Pop genannt. HMS Beagle, so heißt dieser Song. Klimamonologe. So heißt das neue dokumentarische Theaterstück von Michael Ruf nach den Asylmonologen und den NSU-Monologen. Zu sehen gerade im Heimathafen Neukölln.
Ich sah viele Leichen treiben. Ich musste sie mit einem Stock wegstoßen. Meine Mutter kann nicht schwimmen. Mein Mann sagte, das sind Leute, die deine Mutter beschützen.
Im Stück kommen Menschen in verschiedenen Regionen der Welt zu Wort, die den Klimawandel am eigenen Leib spüren. Hallo, Herr Ruf.
Hallo.
Das Stück basiert ja auf vielen Interviews, die Sie geführt haben mit Menschen auf der ganzen Welt. Wen haben Sie da unter anderem gesprochen?
Ich habe letztendlich 4 Geschichten in die Klimamonologe reingebracht. Zuvor habe ich aber viel mehr Interviews gemacht. Nach grober Schätzung habe ich etwa 60 Vorinterviews geführt, habe ich dann für diese 4 Personen entschieden. Und letztendlich sind es eben Geschichten aus Bangladesch, Kenia, Pakistan und den USA.
Was haben diese Menschen zu erzählen? Nehmen Sie vielleicht mal eine Person raus für uns.
Also dieses Beispiel, was Sie eben gehört haben, ist die Geschichte einer 40-jährigen Frau aus Bangladesch. Sie hat in ihrer zweiten Lebenshälfte mehrere Zyklone erlebt. Insbesondere Zyklon Ayla 2009 hat das Leben dieser Frau komplett auf den Kopf gestellt. Am Anfang erzählt sie noch, wie sie vom Reisanbau sich gut ernähren konnte. Also ein komplexes, mühseliges Handwerk, aber letztendlich ertragsreich. Am Tag dieses Zyklons ertranken mehrere Familienmitglieder, darunter ihre eigene Mutter. Und zudem brachte der Zyklon eben enorme Langzeitfolgen. Das heißt, die Versuche nach diesem Zyklon Reis anzubauen scheiterten, weil die Böden eben durch dieses Meerwasser des Zyklons versalzt wurde.
Die Folgen davon dann kann man sich für die Familie vorstellen. Sie haben sich ja vorher intensiv mit dem Thema Klimaerhitzung und mit den Folgen beschäftigt, haben auch mit ExpertInnen gesprochen. Gab es trotzdem noch was, was Sie dann in den Interviews wirklich überrascht hat?
Also mich hat eine ganze Menge überrascht. Insbesondere wie glasklar diese Geschichten teilweise die Veränderung schon zum Ausdruck bringen. Eine andere Geschichte spielt im Norden Kenias. Dort hat es seit 2 Jahren nicht mehr geregnet. Meine Interviewpartnerin aus Kenia erzählte mir, dass sie zu Zeiten der Eheschließung 110 Kühe, 150 Ziegen und 50 Kamele hatte. Also ein Leben in Fülle. In den letzten 2 Jahren kam es aber zu einem massenhaften Tiersterben. Das heißt, heute hat sie noch 4 Kühe, 5 Kamele und keine Ziegen. Und die verbleibenden Tiere können auch keine Milch mehr geben. Das heißt, die Familie ist jetzt gekennzeichnet von Hunger. Und es gibt sogar Tage, wo sich diese Person ja mit dem Gürtel quasi den Bauch zusammenschmürt, um dieses Hungergefühl möglichst zu stillen.
Wir haben gerade gehört, eine Schauspielerin leiht der Protagonistin ihre Stimme. Wie können wir uns die Umsetzung dieser Interviews für die Bühne vorstellen?
Also ich glaube, wichtig zu erwähnen ist, dass ich diese Interviews, die teils 1-2 Tage dann letztendlich gedauert haben, nur ganz stark verdichtet habe. Also man könnte auch sagen, wortgetreues oder wortwörtliches Theater. Ja, und dann stehen schlichtweg Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Bühne und erzählen diese Geschichten so, wie sie mir in den Interviews anvertraut wurden. Also eine sehr puristische, schnörkellose Art von Theater.
Dokumentarisches Theater eben. Danach gibt es ja auch immer Publikumsgespräche mit ExpertInnen auf der Bühne oder AktivistInnen. Welche Reaktionen gibt es da vom Publikum? Das ist ja was Besonderes für Theatermacher, dass es dann so direkte Reaktionen gibt.
Ja, also wie jetzt die Reaktionen nach den Klimamonologen sein werden, das wird sich natürlich jetzt erst zeigen nach der Premiere. Bei den Stücken davor war es so, dass schon oft Aha-Erlebnisse erzählt wurden. Und ich glaube, das liegt daran, dass eben diese Schilderungen so detailreich sind. Ja, man liest ja durchaus über diese Themen, auch jetzt die von mir gerade genannten Themen, die sind ja nicht völlig unbekannt oder die werden ja gar nicht thematisiert. Also auch diese Dürre in Kenia wird ja durchaus berichtet. Aber wenn man dann eben ins Detail geht und 20 Minuten, 25 Minuten hat pro Geschichte, um wirklich ausführlich so eine ganze Biografie zu erzählen, dann entsteht nochmal, denke ich, ein ganz anderes Bild von der Thematik.
Was hat denn die intensive Beschäftigung mit dem Thema und vor allen Dingen mit diesen persönlichen Geschichten, auch das Treffen der Leute sozusagen, das Kennenlernen der Menschen, mit ihnen und ihrer eigenen Position gemacht? Hat das die nochmal verändert?
Also ich würde jetzt nicht sagen verändert, aber meine Motivation, auch weiter zur Klimakrise zu arbeiten, hat es auf jeden Fall verstärkt. Und es waren tatsächlich, wie Sie auch meinten, ja, sehr direkte Begegnungen. Und selbst wenn die dann online, also über eine Zoom-Meeting stattgefunden haben, ich bin dann jetzt nicht überall einfach nur so hingereist, selbst dann waren es sehr intensive Begegnungen, weil man ja dann doch den Gesichtsausdruck, die Mimik der Person wahrnehmen. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, am Ende eines Gespräches, dann wünscht man ja das, was man natürlich macht, man wünscht alles Gute, dass sich möglichst alles positiv entwickelt. Aber immer, wenn ich das so ausgesprochen habe, dann bin ich mir doch ziemlich blöd bei vorgekommen. Wissend, wie sich die Klimakrise wahrscheinlich jetzt erstmal weiterentwickeln wird, hat mir dann einfach die Vorstellung gefehlt, wie es zu einer positiven Entwicklung in naher Zukunft für diese Person kommen könnte.
Das Theaterstück Klimamonologe von Michael Ruf im Heimathafen Berlin-Neukölln. Heute Abend geht's los, dann morgen auch wieder ein Termin, immer mit Diskussion anschließend. Herr Ruf, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Das Gespräch mit Michael Ruf haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Sex gehört dazu in vielen Serien und Filmen. Sex verkauft sich halt gut. Das bedeutet aber auch, dass Schauspielerinnen und Schauspieler sich immer wieder bei Dreharbeiten sehr nahe kommen müssen. Man kann sich ja vorstellen, die Gefahr von Übergriffen ist gerade in solchen Situationen groß. Seit MeToo hat sich einiges getan, damit sich SchauspielerInnen am Arbeitsplatz auch bei Sexszenen sicher und wohlfühlen können. Und zwar mit Hilfe von IntimitätskoordinatorInnen. Katharina Wilhelm hat eine Schauspielerin aus dieser Serie hier gesprochen.
In der von der Kritik hochgelobten HBO-Serie The Deuce geht es unter anderem um den Straßenstrich und die Pornografie-Szene in den 70er und 80er Jahren in den USA.
Thank you. All right, raise your torso. We're rolling.
Yeah, that's right. Andy, lift up her hips.
Klar, dass auch die Serie viele recht explizite Nackt- und Sexszenen enthält, in denen auch Emily Mead mitspielt. Sie war damals Ende 30 und habe sich nach der ersten Staffel mehr Schutz am Set gewünscht, erzählt sie in einem TV-Interview.
What would make me feel more comfortable.
Ich dachte, ich würde mich wohler fühlen, wenn es jemanden am Set gäbe, dessen Hauptjob es wäre, diese Szenen zu managen, so wie ein Stunt-Koordinator.
For sex scenes, like a stunt coordinator.
Mead geht auf die HBO-Produzenten zu. Und diese willigen ein, denn zu Meads Überraschung gab es diesen Job bereits, den sie suchte. Intimitätskoordinator nennt er sich, doch nur wenige in der Branche wussten darüber Bescheid. Jessica Steinrock ist so eine zertifizierte Koordinatorin für Sexszenen. Sie ist eine Art Schnittstelle zwischen Regie und Schauspielern, erzählt sie im ARD-Interview. Ich helfe bei den Choreografien und stelle Regeln auf für die Bewegungen, die wir ausführen. Wir reden über Zustimmung, damit die Schauspieler auch wissen, ob sie etwas tun wollen oder nicht. Es sei wichtig, jemanden als Vermittler zu haben, denn sonst müsste die Regie und auch die Schauspieler selbst überlegen, wie sie eine Sexszene gestalten und das führe auch zu Problemen. Es gibt da einfach eine Machtdynamik. Wie sieht es denn aus, wenn ein neuer Schauspieler sagt, oh, das ist mir unangenehm und wer schützt mich hier? Es gibt einen echten Druck, das Tempo am Set zu halten und so kann alles, was das Drehen verlangsamt, als Problem empfunden werden. Wenn es auf der Leinwand intim wird, liegt das natürlich oft an extremer Nähe. Es komme immer mal wieder zu körperlichen Reaktionen, sagt Steinrock. Die könne man einfach nicht immer kontrollieren. Unangenehm sei das oft für beide Seiten. Darüber habe man sich lange keine Gedanken gemacht. Das habe sich aber auch mit den Koordinatoren am Set geändert.
One of the guidelines that is now required for SAG-AFTRA actors is that there has to be a barrier between two actors' genitals if they're doing a simulated.
Es gibt eine neue Richtlinie der Schauspielergewerkschaft, dass es eine Barriere zwischen den Genitalien geben muss. Diese Barriere muss ungefähr die Größe einer Yogamattenpolsterung haben. Diese Szenen haben dann mehr Sicherheit und auch, ich glaube, mehr Würde. Deswegen ärgern Steinrock auch Aussagen wie die von Schauspieler Jean Bean, bekannt unter anderem aus dem Herrn der Ringe. Der hatte kürzlich in einem Interview gesagt, die Intimitätskoordinatoren störten die Spontanität am Set. Schauspieler tun fast nie Dinge spontan. Der Dialog ist im Drehbuch vorgegeben. Sie müssen im Bildausschnitt bleiben. Ich denke, wir helfen ihnen eher, besser zu werden. Denn wir werden nie die beste Schauspielerei bekommen, wenn jemand gleichzeitig versucht, für seine eigene Sicherheit Sicherheit zu sorgen.
At the same time trying to manage their own safety.
So Steinrock. Auch schon vor der MeToo-Bewegung gab es ihren Job. Aber die Diskussion um Missbrauch am Arbeitsplatz und Machtverhältnisse, vor allem in der Filmbranche, hätten geholfen, die Intimitätskoordinatoren etwas populärer zu machen. Schauspielerin Emily Mead jedenfalls hatte mit ihrer Bitte nach mehr Sicherheit am Set etwas ausgelöst. HBO zum Beispiel hat sich mittlerweile dazu verpflichtet, für alle TV-Shows einen Intimitätskoordinator einzustellen.
Katharina Wilhelm war das über die Arbeit von IntimitätskoordinatorInnen in Hollywood. Corso, Kunst und Pop hier. Der isländische Musiker aus Gyrich klingt so, wie man sich Musik aus Island vorstellt. Dunkel, etwas melancholisch, eine Stimme weich wie isländisches Moos. Für das Album Time on My Hands hat er sich einen Winter lang mit analogen Equipment zurückgezogen, um eine zerbrochene Beziehung zu verarbeiten. Snowblind hören wir jetzt. Also Kunst und Pop, der Deutschlandfunk hier. Wenn es nach Mark Zuckerberg geht, dann verbringen wir in Zukunft einen Teil unseres Lebens in einer virtuellen Welt.
Imagine, you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually. It has things that are only possible virtually. And it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful.
Also wir setzen uns dann unsere virtuelle Brille auf und sind sofort in unserem virtuellen Zuhause, das vielleicht ein bisschen so aussieht wie das Reale, aber wo es auch Dinge gibt, die nur im Virtuellen möglich sind. Eine Welt, die wir ganz nach unserem Vorlieben gestalten können, präsentiert Mark Zuckerberg da in einem Meta-Werbevideo. Und in dieses Metaverse pumpt der Meta-Konzern von Zuckerberg, früher Facebook, Milliarden. Es existieren aber schon einige virtuelle Welten, Roblox, The Sandbox, Decentraland. In diesen Welten wird nicht nur virtuell gelebt, sondern auch konsumiert. Kein Wunder, dass es auch jetzt schon Modekonzerne gibt, die da mitmischen. Gucci, Prada, Louis Vuitton. Und sie sind offenbar gierig auf das Metaverse. Estelle Marandon ist Modejournalistin in Paris. Steckt da echtes Geld in der virtuellen Welt?
Ja, also auch wenn man sich das im Moment noch schwer vorstellen kann, Prognosen zufolge werden wir in 20 Jahren durchschnittlich eine Stunde am Tag in diesem Metaverse verbringen. Und dort bewegt man sich ja bekanntlich mit Avataren und an denen möchte man natürlich auch seinen individuellen Stil oder Status zum Ausdruck bringen.
Na klar.
Das heißt, man kauft ihnen Kleidung und Accessoires, man möchte sie eben ausstatten, wie man das auch bei sich selbst macht. Aber auch ganz normales Online-Shopping wird wahrscheinlich bald zum 3D-Erlebnis werden. Und deswegen schätzen Analysten das ökonomische Potenzial des Metaverse in 5 bis 10 Jahren auf zwischen 50 und 760 Milliarden Dollar. Das ist natürlich ein Riesengeschäft, das sich die Modebranche nicht entgehen lassen möchte. Und der Beweis ist, im März gab es deswegen auch schon die erste Metaverse Fashion Week auf Decentraland, bei der auch viele internationale Marken dabei waren, wie Tommy Hilfiger, Etro oder Elisab.
Wie kann man sich so eine virtuelle Modeschau vorstellen?
Also im Prinzip wie eine ganz normale Fashion Week auch, nur dass eben alles komplett virtuell stattfindet. Also es wurde vorher ein Programm bekannt gegeben, Einladungen verschickt. Und die Gäste konnten dann auf Decentraland zu den Shows gehen, zu denen sie eingeladen waren. Nur stilistisch ging es natürlich ein bisschen fantasievoller zu als im normalen Leben. Dolce & Gabbana schickte zum Beispiel Avatare mit überdimensional großen Katzenköpfen über den Laufsteg. Und die Kreationen waren halt sehr schrill und sehr bunt. Die Veranstaltung steckt natürlich insgesamt noch in den Kinderschuhen. Also mit einer Pariser Fashion Week kann man das jetzt von den Dimensionen nicht vergleichen. Aber wenn man das mal weiterdenkt und das in Zukunft die Lösung sein könnte, damit die Moderedakteure nicht mehr 2 bis teilweise 6 im Jahr durch die ganze Welt fliegen müssen, wäre das für die Umwelt natürlich ein Gewinn.
Dann also vielleicht lieber Modeschau, ein bisschen wie im Computerspiel. Welche Möglichkeiten haben denn solche Marken im Metaverse, Geschäfte zu machen?
Da gibt es verschiedene Wege. In der Regel entwerfen sie sogenannte Skins, also Kleidung und Accessoires für Avatare, für die die Nutzer dann in der jeweiligen Währung der virtuellen Welt bezahlen. Aber natürlich können Marken auch jede andere Art von NFTs, damit sind virtuelle Kreationen gemeint, anbieten. Also Gucci hat zum Beispiel vor kurzem einen Pop-Up-Store auf The Sandbox eröffnet. Den konnte auch jeder besuchen, dafür musste man nicht bei dem Spiel angemeldet sein. Und dort konnte man dann verschiedene eigens für den Shop entworfene NFTs kaufen, wie eine Skaterrampe, ein Schachbrett, ein Auto und andere Gadgets.
Also alles Mögliche, mit dem man sich dann ausstatten kann für die virtuelle Welt. Wie viel muss man denn dann hinlegen für solche Modeprodukte im Metaverse?
Ja, das ist tatsächlich sehr variabel. Dolce & Gabbana hat kürzlich 9 NFTs für 5,7 Millionen Dollar versteigert, also eine stattliche Summe. Eine digitale Gucci-Tasche wurde auf Roblox für umgerechnet 4.115 Dollar verkauft. Das heißt sogar teurer als das echte Modell, das im realen Leben nur in Anführungsstrichen 3.400 Dollar kostet. Aber es geht auch deutlich billiger, vor allem wenn es kein physisches Pendant gibt. Bei Meta, also ehemals Facebook, gab es zum Beispiel Prada-Skins schon für ca. 3 bis 9 Dollar zu kaufen. Der aktuelle Trend ist aber auf jeden Fall digitales Shopping. Das heißt, man kauft sich ein Teil im Laden und bekommt dann die digitale Version für seinen Avatar gleich dazu. Allerdings muss man dazu sagen, insgesamt sind die Einnahmequellen aus diesem virtuellen Geschäft im Moment noch überschaubar. Aber die Marken glauben, dass sich das bald ändern wird und die Prognosen sprechen ja auch dafür.
Wer wird denn diese Sachen kaufen?
Bisher vor allem die Generation Z und Fans von Social Gaming, aber wenn man den Analysten glaubt, dann in ein paar Jahren wohl auch sie und ich.
Nur haben wir jetzt gehört, in der virtuellen Welt ist auch für mich dann die Gucci-Handtasche wohl zu teuer.
Für mich auch.
Mode im Metaverse. Estelle Maradon war das mit Infos in Corso Kunst und Pop. Danke. Wir von Corso sind übrigens auch Fujital. Denn Sie kriegen uns nicht nur hier im Deutschlandfunk, sondern auch als Podcast in der gut sortierten Podcast-Handlung oder aber in der App DLF Audiothek können Sie uns abonnieren. Ich empfehle Ihnen Medias Res mit Sebastian Wellendorf. Er spricht unter anderem gleich mit unserem Mann bei der WM in Katar über seine Arbeit bei diesem politisch aufgeladenen Turnier. Morgen bei uns Julia Matthäus, die erste Chefredakteurin des Satire-Magazins Titanic. Ich bin Paulus Müller. Wunderschönen Tag Ihnen.